Hans-Jörg Krejowski vom Forum Informatik für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich möchte euch zugeschaltet sind, und das sind ja ganz herzlich zu diesem Online-Hearing begrüßen, mit dem der Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen seine Serie von Online-Hearings fortsetzt. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wird die Öffentlichkeit und natürlich auch uns gerade wieder in erschreckender Weise vor Augen geführt, dass Krieg immer Zerstörung und Tod mit sich bringt und es fast nur oder überhaupt nur Verlierer geben kann. Dieser Krieg muss schnellstens beendet werden und die Konfliktparteien müssen sich an den Verhandlungstisch setzen. Ich möchte hinzufügen, dass nicht nur dieser Krieg, sondern eigentlich alle laufenden Kriege endlich politischer Lösungen bedürfen. Die Regierenden der Welt sollten mal die Präambel der UN-Charta lesen, die alle Staaten unterschrieben haben. Da steht drin, dass die Welt von der Geißel des Krieges befreit werden soll. Ich finde, es ist höchste Zeit, das zu tun. Die Welt hat nämlich noch viele andere Sorgen. Wenn wir uns hier und heute über Krieg mit künstlicher Intelligenz, also KI, auseinandersetzen, dann geht es zu einem gewissen Teil um den Krieg von morgen. Allerdings muss man daran denken, morgen nächste heute und dem, was KI-nah Kriegsmitteln existiert oder KI-basiert, das findet man auch in den aktuellen Kriegen. Nicht, das sind die bewaffneten Drohnen, die da eine Rolle spielen, Cyberattacken, Präzisionslenkwaffen und was auch ein ganz wichtiger Bereich ist, bildgestützte Aufklärung, die gerade auch im Ukraine-Krieg eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, ich möchte uns eine erhellende Veranstaltung wünschen und übergebe jetzt an Christian Heck, der noch ein bisschen was zum Ablauf sagt.
Danke, Hans-Jörg. Ja, wir hoffen, dass es mit euch zusammen eine Veranstaltung heute werden wird, in der wir gemeinsam ein Stück weit Einblicke in die gesellschaftlichen und in die technologischen Dimensionen erlangen können von zukünftigen, wie der Hans-Jörg gerade schon gesagt hat, aber auch eben ganz aktuellen Hightech-Kriegen und deren Hightech, also die jeweiligen Technologien in den netzwerkzentrierten Kriegsführungstaktiken, im Cyberwar, in den Informationskriegen, die sind auch derzeit eben im Ukraine-Krieg wirksam, wenn auch für die Öffentlichkeit meist im Verborgenen. Aber Einblicke in die zu gewinnen ist eine wichtige Basis, gerade heute zur Friedensarbeit und Zeiten des Krieges und sind Kriege, in denen immer Menschen sterben. Bürgerinnen und Bürger, Zivilisten, Soldatinnen, Eltern und unsere Kinder. Und um gemeinsam ein bisschen tiefere Einblicke in die Rolle dieser sogenannten neuen Technologien hierbei zu gelangen, also besser gesagt in die jeweiligen Funktionen, die sie erfüllen, in den Grausamkeiten des Krieges. Dafür ist es wichtig, dass wir uns nicht nur heute ein bisschen Zeit nehmen, sich ein bisschen tiefer in diese kognitiven Systeme reinzudenken, die sie ja eigentlich sind, und ein Stück weit sehen zu lernen, in welchem Maß diese technischen Objekte und diese künstlich intelligenten Systeme, um die es heute geht, unterstützend wirken beim Treffen von menschlichen Entscheidungen. Wir haben die Veranstaltung heute in zwei Blöcke aufgeteilt und Ziel des zweiten Blocks, den Susanne Grabenhorst von BMW moderieren wird. Das Ziel war es, uns da eine tiefgreifende gesellschaftliche Dimension, ein paar Auswahlen vorzustellen und diese zu konkretisieren und versuchen, Möglichkeitsräume zu öffnen für unsere Basis an der Arbeit. Um aus dem häufig Unsagbaren heraus zu kommen, unsagbar, weil wir eben nicht nur in diese kognitiven Systeme und Botnetze, über die wir heute sprechen und in deren Funktionsweise, die meist dieselben sind wie in unseren Smartphones, weil wir nicht nur nicht hineinblicken können, es fällt uns noch viel, viel schwerer, diese zu erklären und somit eben auch über die zu sprechen miteinander und politische Entscheidungen zu treffen. Und im ersten Block, der jetzt gleich kommt, werden wir uns explizit auf den militärischen und sicherheitstechnologischen, auf EU-Forschungsprojekte, meist im Milliardenbereich, da werden wir näher drauf eingehen, und auf Systeme, die aus diesen heraus gestaltet und entwickelt werden. Allesamt technische Objekte, die Soldatinnen und Soldaten und Pilotinnen und Sensor-Operators schon heute bei der Entscheidungsfindung aktiv unterstützen.
Ich werde jetzt euch und sie durch den ersten Block führen, und ich wollte das so machen: Wir haben 4 Redner, diesmal männlich. Wir haben uns eigentlich auch bemüht, weibliche Referentinnen zu bekommen. Für den ersten Block war das sehr schwierig. Die werde ich jetzt nach der Reihe immer vorstellen, und im Anschluss an die 4 Vorträge besteht dann die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Also ich begrüße jetzt erstmals unseren ersten Referenten ganz herzlich, Dr. Jakob Förster. Er ist designierter Assistant Professor der University of Toronto und Experte für Computer Science, maschinelles Lernen sowie Lernen in Multi-Agent-Systemen. Und er ist Mitglied der AI Scientists for Peace. Sein Vortrag lautet: Der kurze Schritt von bewaffneten Drohnen zu autonomen tödlichen Waffen. Bitte schön, Jakob.
Ja, schönen guten Dank für die Einladung. Eine kurze Korrektur: Ich bin inzwischen nicht mehr designierter Professor in Toronto, sondern ich habe als Associate Professor an der University of Oxford in Oxford angefangen. Ich bin also de facto wieder hier in Europa in der ähnlichen Zeitzone. Mein Themengebiet ist im Bereich von lernenden Systemen, insbesondere mit einem Fokus auf Multi-Agenten-Systemen. Also was ich studiere in der Forschung ist, wie es Agenten lernen können, aufgrund von Belohnungssignalen komplexe Handlungsvorgänge durchzuführen. Und es ist einer der Bereiche, der in den letzten 10 Jahren eine riesige Revolution erlebt hat. Und was ich in den nächsten 5 Minuten gerne machen würde, ist zu erklären, wie die Revolution in der KI mit bewaffneten Drohnen zusammenspielt und wie das die Gefahr der Automatisierung des Krieges erheblich erhöht. Wenn wir eine kurze Zeitreise begehen und wir gehen 10 Jahre zurück, es ist vielleicht heute unvorstellbar, aber bis vor 10 Jahren war es für Computer unmöglich, eine Katze von einem Hund zu unterscheiden in einem Bild. Diese Fähigkeiten, die Welt wahrzunehmen, durch Kameras und zu erkennen auf symbolische Art, haben damals nicht existiert. Das heißt, für eine Automatisierung des Krieges waren allein die technischen Fähigkeiten der Entscheidungstreffung, der Wahrnehmung, der künstlichen Wahrnehmung, waren nicht vorhanden. Das heißt, bis vor 10 Jahren gab es sowohl auf der Hardware-Seite der Maschinen und der Kontrolle als auch der Software riesige Schwellen, Barrieren, die einer Automatisierung des Krieges entgegenstanden, ob man den politischen Willen hat oder nicht. Allerdings ist es so, dass in den letzten 10 Jahren durch die großen künstlichen neuronalen Netzwerke, die die KI revolutioniert haben, die Bilderkennungsverfahren, die Gesichtserkennung und sonstige Computer Perception Problems im Prinzip gelöst wurden. Zu einem Punkt, wo sie bis im heutigen Augenblick keine technischen Barrieren mehr darstellen zur Anwendung auch im Gefechtsfall. Da gibt es natürlich noch andere Schritte. Also das Verstehen der Situation ist der erste Schritt für eine Maschine, wenn es um das künstliche Entscheidungstreffen geht. Der zweite Schritt ist die Frage der Ausführung von Befehlen und der Kontrolle von diesen Maschinen. Allerdings haben wir auch auf den Gebieten in der KI in den letzten 10 Jahren, vor allem in den letzten 5 Jahren, Revolutionen erlebt. Sie haben es wahrscheinlich alle gesehen, von DeepMind, AlphaGo. Wir haben inzwischen verstärkendes Lernen, das in Simulation trainiert werden kann, komplexe Befehle auszuführen und in komplexen Situationen zu handeln. Zielgerichtetes, verstärkendes Lernen kann inzwischen hochkomplexe Systeme kontrollieren. Damit ist eine zweite Barriere, die uns vor den künstlichen, vor den automatischen Waffen schützt, ist gefallen. Die der Frage, wie man diese Systeme kontrolliert. Nicht nur die Wahrnehmung ist inzwischen technisch ein gelöstes Problem, sondern auch die Kontrolle dieser Systeme. Und was wir meinen, ist nicht eine Kontrolle im Sinne des Menschen, sondern eine Kontrolle im Sinne von dem Ausführen von sozusagen gegebenen Befehlen. Natürlich sind die Sachen nicht perfekt, aber sie können inzwischen, das haben wir gesehen, sie können inzwischen die besten Schachspieler im Schachspielen schlagen. Sie können die besten Computerspieler in komplexen Strategiespielen schlagen. Und dies sind alles im Augenblick standardisierte Machine Learning, maschinelles Lernen Algorithmen, die man ohne jegliche weiteren Probleme an neue Gebiete anwenden kann. In meinem Gebiet, das ist sozusagen die letzte Hürde im Augenblick, das Steuern vom Schwärmen. Im Prinzip sozusagen die einzelnen Agenten, einzelnen Roboter oder Drohnen können durch Single Agent Learning relativ einfach kontrolliert werden. Und die letzte Revolution, die jetzt gerade passiert, ist, dass man auch große Anzahlen von koagierenden, kooperierenden Schwärmen von Drohnen und so weiter und so fort auch maschinell steuern kann. Was heißt das alles, wenn man das zusammennimmt, was gerade passiert in der KI? Das heißt, dass von der technischen Seite aus, von der Steuerung der Systeme, im Prinzip alle Barrieren, die uns vor dem automatisierten Krieg schützen, nach und nach fallen. Durch ein Voranschreiten an der Methodik und der Fähigkeit, diese Waffen, sag ich mal, automatisch zu steuern. Dann bleibt die zweite Frage, was mit der Hardware? Ja? Vielleicht schützt uns die Hardware, vielleicht haben wir die Hardware nicht. Und natürlich, solange wir keine bewaffneten Drohnen haben, können wir auch keine bewaffneten Drohnen automatisieren. Das Problem ist, dass wir, sobald eine bewaffnete Drohne existiert, die sie ja per Definition im ersten Schritt ferngesteuert ist, wenn sie nicht automatisiert ist, schon. Und das heißt, dass diese Drohne per Definition die Fähigkeit hat, Sensorik an Bord zu haben, die Daten erfassen kann, steuerungsrelevante Daten. Sie kann diese Daten an ein Kontrollzentrum zurücksenden und kann dann auch die Befehle, die von diesem Kontrollzentrum kommen, an Bord umsetzen. Natürlich ist im ersten Schritt in einer ferngelenkten Waffe, sind diese Befehle kommen von einem Menschen in diesem Kontrollzentrum. Aber wenn es darum geht, was auf der Hardware von der Drohne selbst passiert, dann ist der Drohne natürlich egal, ob diese Befehle wirklich von einem Menschen kommen oder von einem Algorithmus, der in diesem Kontrollzentrum läuft. Das heißt, der Schritt, die einzige Barriere, die uns vor der Automatisierung von Drohnen wirklich schützt, ist, dass es bis jetzt sehr schwer war, diese Drohnen systematisch zu automatisieren. Ansonsten könnte man im Prinzip, ohne dass sich von außen überprüfen lässt, jede ferngelenkte Waffe auch in eine autonome Waffe verwandeln, indem man den Menschen, der diese Waffe kontrolliert, durch einen KI-Algorithmus ersetzt. Gegeben den Stand der Technik und die rasante Entwicklung, lässt sich heutzutage prinzipiell jede ferngelenkte Waffe innerhalb von kürzester Zeit auch automatisieren. Nur durch Veränderungen der Steuerungslogik, indem man den Menschen, der das kontrolliert, durch ein KI-Algorithmus ersetzt. Das heißt, wenn wir das Ziel haben, die automatisierte Kriegsführung zu verhindern, dann müssen wir als allerersten Schritt wenigstens die Bewaffnung von Robotern, von Drohnen oder anderen ferngesteuerten Waffen verhindern. Weil sobald sie einmal existieren, lässt sich deren schleichende Automatisierung nicht mehr verhindern. Die Anreize sind zu hoch, die Kontrolle zu gering, es ist nicht kontrollierbar, ob es ein Mensch war oder ein KI-Algorithmus, der den Knopf gedrückt hat. Und die technischen Hürden nicht mehr existent. Und das ist eine Entwicklung, die sich noch beschleunigen wird in den nächsten weiteren Jahren, da Computer weiter schneller werden, die Methoden weiterhin den Zugang zu diesen Art von KI-Systemen völlig unkontrollierbar machen. Meine Forschungsgemeinschaft basiert auf offenen Zugang zu Code, auf offenen Zugang zu Methodik. Und daher lässt sich nicht kontrollieren, wofür diese Methodik eingesetzt wird. Das heißt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich weiterhin an meiner Forschung arbeiten kann und mir bewusst und hoffen kann, dass diese Forschung nicht eingesetzt wird, um Waffen zu automatisieren. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir als ersten Schritt uns dafür einsetzen, dass wir keine kämpfenden Roboter haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Jakob Förster. Dann komme ich zu unserem nächsten Redner. Das ist der Christoph Maritschka. Er hat Politik, Volkswirtschaft und Psychologie in Tübingen studiert und ist dort bei der Informationsstelle Militarisierung aktiv, wo er sich unter anderem mit Militärforschung an deutschen Hochschulen beschäftigt. Und er spricht jetzt zu uns über das gläserne Gefechtsfeld. Bitte, Christoph.
Ja, danke erstmal für die Einladung und vor allem danke, dass ihr dieses Hearing organisiert habt. Ich bin total gespannt und finde es jetzt schon super. Ich werde jetzt ein, zwei Projekte beim Heer vorstellen. Es wird ja nachher noch um die Luftwaffe gehen. Bei der Luftwaffe ist es ja so, dass neue Kampfflugzeuge auch mal 30 Jahre brauchen können. Wir sollten uns nicht drauf verlassen. Beim Heer geht es manchmal ein bisschen schneller. Und das hat in dem Fall sozusagen für uns auch die Vorteile, dass der Prozess relativ offen und strukturiert angegangen wird. Also Ende 2017, Anfang 2018 hat das Kommando Heer drei Thesenpapiere veröffentlicht, ganz strukturiert, wie werden künftige Kampfhandlungen am Boden aussehen. Welche Anteile hat daran die Digitalisierung, wie können wir digitalisieren das Heer und wie bauen wir auch eine Struktur auf, dass immer die modernsten Einheiten, Waffensysteme auch tatsächlich fürs Gefecht bereitstehen. Das sind ja riesige Truppen und Strukturen und die immer auf dem modernsten Stand zu halten, zu rüsten, ist ja natürlich kompliziert. Im Herbst 2019 hat dann das Amt für Heeresentwicklung noch nach verschiedenen Beratungen, auch mit Wissenschaftlerinnen vom Fraunhofer-Instituten zum Beispiel, dieses Thesenpapier Künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften herausgebracht. Das ist auch öffentlich einsehbar, das kann man sich runterladen und darin lesen. Das fängt auch mit einem Szenario, gerade mit Schwärmen an. Ich möchte aber in der nächsten Folie erstmal sozusagen die Grundthese, Ausgangsthese zitieren, die da auch genannt wird. Das ist der sogenannte Hyperwar und der ist so definiert: Ein zentrales Element der zukünftigen Gefechtsführung ist die Kombination klassischer Gefechtsführung mit Wellen von Cyberangriffen und Angriffen durch große Mengen automatisiert und autonom gesteuerter Systeme, also die schon angesprochenen Schwärme. Dieser Ansatz wird derzeit in der NATO unter dem Begriff Hyperware diskutiert. Und weiter, die künstliche Intelligenz ist hier sowohl Enabler, also Ermöglicher für den Einsatz automatisiert und autonom gesteuerter Systeme, also zum Beispiel der Drohnen, als auch für die Beschleunigung des Führungsprozesses durch den gezielten Einsatz KI-basierter Entscheidungsunterstützungssysteme. In der militärischen Fachliteratur wird diese Entwicklung als Fight at Machine Speed, also Kämpfen in Maschinengeschwindigkeit, beschrieben. Allein wenn man sich das sozusagen vor Augen führt, ist eigentlich klar, dass der Mensch als Entscheiderin früher oder später aus diesen Schleifen herausfliegen wird, wenn Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit getroffen werden sollen. Eine große Rolle in der Studie, aber auch bei dem Projekt, das ich gleich vorstellen werde, spielen Quadrocopter, also kleine Drohnen mit 4 oder 8 Rotoren, dann Oktocopter, die zivil ja auch äußerst nützlich und vielseitig im Einsatz sind. Die Bundeswehr hat zum Beispiel den Air Robot 100, der da rechts abgebildet ist, als ziviles Produkt gekauft und nutzt den als Mikado-Aufklärungsdrohne für den Ortsbereich. Im militärischen Sprech sind das dann Tactical Unmanned Aerial Systems, die zukünftig in diesen Schwärmen zum Einsatz kommen sollen, zur Aufklärung und damit ist auch gemeint Zielerkennung. als Sperre mit Wirkmitteln, also zum Beispiel gegen andere Ströme dieser unbemannten Luftfahrzeuge. Dann sind die zum Beispiel mit Sprengladungen oder anderen Sachen bestückt, als Informationsrelais, also um die ganze Kommunikation zwischen den Drohnen, zwischen den Entscheiderinnen und so herzustellen. Und da gab es auch die spannende Formulierung, was heute Gefechtsstand heißt und primär als Ort verstanden wird, ist im Wesentlichen eine Funktion. Also sozusagen der Feldherrenhügel wird auch als Funktion bereits modelliert und in Netzwerke hineingedacht. Als Sperren gegen feindliche Kommunikation oder auch Aufklärung, also Störsender oder zur Störung feindlicher Kommunikation. Und konkret von der Bundeswehr wird auch schon mit Verlust-UAS, also Verlustdrohnen, gerechnet. Das sind welche, die für den einmaligen Einsatz bestimmt sind. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass darunter Kamikaze-Drohnen zu verstehen sind. Die kamen ja auch schon in diesen kleinen Modellen, weniger als einen Meter Durchmesser, Berichten zufolge in Libyen zum Einsatz, wo solche Schwärme eigenständig Menschen angegriffen haben, dann mit Sprengladungen. Und die Idee ist, dass viele unbemannte fliegende Systeme ein gläsernes Gefechtsfeld aufspannen können, wo dann eine absolute Informationshoheit für die eigene Seite besteht. Und eben dieses Erzeugen eines gläsernen Gefechtsfelds ist jetzt Auftrag einer Studie an ein Konsortium, vergeben vom Rüstungsamt, also dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Und in der Ausschreibung hieß es bereits, es soll auf allen Ebenen regelbasierte Deep Learning oder andere Arten von KI eingesetzt werden. Das Konsortium, das das umsetzt, ist unter Führung von Atos gegründet. Atos ist ein echter Branchenriese, auch sehr viel in zivilen Bereichen. Also wenn große staatliche Stellen irgendwas digitalisieren wollen, kommen sie unter Atos, um Atos eigentlich nicht rum. Der Konzern wurde zusammenfusioniert unter seinem damaligen CEO Thierry Breton, der heute Industriekommissar und damit auch für Rüstung zuständig ist bei der Europäischen Union. Atos liefert die Schwarmsteuerung und die Netzwerkarchitektur. Das israelische Unternehmen Rafael liefert die Software für das Sensor-to-Shooter-System. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Systematic, die Software für Command, Control, Communication, also im Grunde für die digitale Führungsstruktur. Zusammen würde ich jetzt sagen, diese drei Akteure machen das, was als Battle Management System oft thematisiert wird. Und die Hardware stammt von Aeronautics wiederum aus Israel, was die Drohnen stellt, und KMW, Krauss-Maffei-Wegmann, baut den mobilen Gefechtsstand, und das ist schon relativ weit vorangeschritten. Die ersten zwei Demonstrationen haben bereits stattgefunden und da finden sich auch Berichte drüber. Was ich jetzt relativ spektakulär finde und nochmal ausführlicher zitieren will, ist ein Bericht aus der durchaus seriösen, wenn nicht sympathischen, wenn auch nicht sympathischen Rüstungszeitschrift ES&T, Europäische Sicherheit und Technik, darüber, dass die israelische Armee, und zwar für ihre Spezialkräfte, dieses Sensor-to-Shooter-System Fireweaver von Rafael beschafft hat. Und da heißt es, Fireweaver bietet eine GPS-unabhängige, geopixelbasierte, taktische und gemeinsame Umgebung für alle Sensoren und Schützen, Ziele, Blue Forces, sensible Standorte und andere interessante örtliche Gegebenheiten werden sofort und präzise in einer gemeinsamen Lage auch auf den Helmdisplays angezeigt. Dies ermöglicht es den Soldaten, gegnerische Standorte von jedem Aussichtspunkt und jeder Entfernung aus wahrzunehmen, unabhängig von ihrer eigenen Position. Und weiter darüber hinaus nutzt Fireweaver die fortschrittlichen Algorithmen von Rafaels künstlicher Intelligenz, arbeitet die Gefechtsdaten, analysiert sie und priorisiert die Feuerzuweisung. Fireweaver berechnet den optimalen Schützen für jedes Ziel auf der Grundlage von Parametern wie Standort, Sichtlinie, Wirksamkeit, aktuellen Munitionsstatus und so weiter und minimiert dadurch Kollateralschäden sowie Friendly Fire. Also da geht es konkret schon um Systeme, die dann den Schützen im Feld sozusagen nur noch anzeigen, wo sie hinschießen sollen oder dann wiederum mit anderen Shooters, also zum Beispiel eine Haubitze verbunden sein können und dann aus der Ferne den Beschuss auslösen können. Noch ganz kurz zum Kontext. Das ist also dieses gläserne Gefechtsfeld ist natürlich jetzt so eine kleine Leuchtturm-Speerspitze der KI-Digitalisierung. Das findet aber im Rahmen statt von einem viel größeren, Prozess. Das ist die Digitalisierung landbasierter Operationen. Da sollen perspektivisch 25.000 Fahrzeuge mit bis zu 155.000 Soldaten vernetzt werden auf ein gemeinsames Lagebild und einer gemeinsamen Führungsstruktur unterstellt werden. Ich kürze hier mal ab. Wie gesagt, das ist natürlich ein Riesenprozess, das dauert ewig und deswegen hat die Bundeswehr 2019, also das geht tatsächlich alles sehr schnell, diesen Test- und Versuchsverband in Munster aufgebaut, wo sozusagen immer kleine Verbände experimentell mit neuen Battle-Management-Systems und Kommunikationsgeräten ausgerüstet und getestet werden sollen und dann auch tatsächlich gleich in den Einsatz kommen. Ganz konkret sollen die ersten nachgerüsteten Systeme 2023 für die Very High Readiness Joint Task Force bereitstehen. Das sind die Truppenteile, die immer jeweils bereitstehen für ein Jahr, um als allererstes im Fall einer Eskalation an die russische Grenze verlegt zu werden. Ich bin mit der Zeit schon drüber und würde hier enden und mich für eure Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, vielen Dank, Christoph, für dieses leider sehr düstere Szenario, wie ich finde. Ich gehe jetzt weiter zu Marius Pletsch. Er ist auch aktiv bei der Informationsstelle Militarisierung und Vertreter der DFGVK in der Stop Killer Robots Kampagne. Und er spricht jetzt zum Thema Menschen und Maschinen als Team im KI-Krieg. Bitte, Marius.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier da Teil sein zu können von der Veranstaltung. Bei mir soll es jetzt gehen um das Mensch-Maschine-Teaming oder Mend-an-Mend-Teaming. Am besten starten wir kurz mit einer Definition, um zu sehen, was es dann überhaupt sein soll, was man sich darunter vorstellen kann, unter dem Mensch-Maschine-Teaming. Also Mensch-Maschine-Teaming kombiniert die inneren Stärken der bemannten Plattform mit den Stärken der dann Drohnen oder unbemannten Systeme, mit Produktsynergien, die bei einzelnen Plattformen nicht zu finden sind. Mensch-Maschinen-Teaming kombiniert Robotik, Sensoren, bemannte, unbemannte Fahrzeuge und abgesetzte Soldaten, um ein verbessertes Situationsbewusstsein, mehr Letalität, verbesserte Überlebensfähigkeit und Unterstützung zu erreichen. Richtig konzipiert erweitert Mensch-Maschine-Teaming die Sensorabdeckung in Zeit und Raum und bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Erfassung und Bekämpfung von Zielen. Das ist eine Definition aus vom amerikanischen Verteidigungsministerium, was in einem Papier drin war, wo sie quasi ihre Roadmap für unbemannte Systeme bis 2038 vorgestellt haben. Und das schließt halt auch sehr gut an das, was wir gerade gehört haben mit dem gläsernen Gefechtsfeld, weil wir hier sehen, dass halt die Kombination aus Soldatinnen und dann unbemannten Plattformen, die vor allem dann Sensoren und auch im Zweifel dann Raketen und Bomben oder was weiß ich, sonstige Wirkmittel, wie das dann immer verharmlosend bezeichnet wird, dann in unbemannte Systeme integriert. Und was versprechen sich Streitkräfte davon, von der Idee mit dem Mensch-Maschinen-Teaming? Das ist zum einen eine erweiterte Reichweite von Sensoren und Waffen. Da ist zum Beispiel die Idee im Bereich der Luftwaffe, dass man vor einem Menschenflugzeug dann unbemenschte Systeme hat, die zum Beispiel nach gegnerischen Luftabwehrstellungen suchen, diese dann auch im Zweifel zerstören können oder gegnerische Flugzeuge aufspüren können. Also das ist dann hier so ein bisschen die Idee. Das gleiche gilt dann für Landstreitkräfte auch in einem etwas anderen Umfeld. Reduktion von Gefahren für das eigene Personal ist noch ein Ziel und die verbesserte Wahrnehmung der Situation, frühe Erkennung von möglichen Gefahren. Das hatte ich mal gefunden, da hatten Ärztinnen vom Army Air Corps ein bisschen Bedenken geäußert, denn je nachdem, wie das Mensch-Maschinen-Teaming umgesetzt ist, das heißt, wie das Human-Machine-Interface ist, also die Bedieneinheit für die OperateurInnen, können durch die Umsetzung Nebenwirkungen dann auftreten, was zum Beispiel wäre visuelle Überlastung, gesteigerte Arbeitsbelastung, Aufgabenübersättigung, Ablenkung und verringerte Wahrnehmung der Flugsituation, Bewegungskrankheit und räumliche Disorientierung. Also wenn das dann auftreten würde, würde man ja eigentlich dann dem eigentlichen Ziel, das würde man dann ja ad absurdum führen, aber das wären dann halt mögliche Risiken, die hier genannt wurden. Und wo für welche Konflikte sich das eignet, das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Also gerade jetzt im Bereich der Luftwaffe eignet sich es besonders für Großmachtkonflikte und im Bereich der Landstreitkräfte dann auch für die urbane Kriegsführung, um hier halt dann ein besseres Lagebild zu bekommen. Dann noch hier eine kleine Übersicht, da werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber das ist, das sind die Level der Interoperabilität, das ist von der NATO standardisiert worden und soll halt einfach aufzeigen, beziehungsweise soll definieren, welche Schritte es gibt, wie ein Bedienpersonal Kontrolle über eine Drohne zum Beispiel hat. Und es kann halt einfach von Daten empfangen sein, bis halt zur kompletten Kontrolle über das System, also sowohl über die Steuerung, wie auch über dann die Kameras und die Bewaffnung. Aber genau, im Detail gehe ich jetzt wieder nicht drauf ein. Gehen wir weiter und gucken uns vielleicht dann konkretere Projekte an. Ein etwas älteres Projekt ist das, was unter anderem von der Uni, der Bundeswehr in München und der Elektroniksystem und Logistik GmbH, ESG, durchgeführt wurde. Das war die Integration von einer Steuerung von einer Drohne in den Kampfhelikopter Tiger. Und genau, die Aufgaben war dann, also von der Drohne Erwerb von frühen Informationen über den Feind, Wetter und so weiter. Ausführung gefährlicher Aufgaben und Bereitstellen eines Kommunikationsrelais und Durchführung von Transportaufgaben. Das ist alles eine Studie und mittlerweile sehen wir jetzt auch, wie immer mehr konkrete Rüstungsprojekte kommen. Gehe ich jetzt auch nur ganz kurz drauf ein und zeige die dann, stelle die kurz vor. Da haben wir einmal von Rheinmetall Mission Master, was zu verschiedenen Zwecken genutzt werden kann. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, das ist eine komplette Produktfamilie. Das kann einerseits genutzt werden, um zum Beispiel schweres Gepäck zu transportieren, Verwundete zu transportieren, aber halt auch, da gibt es verschiedene Module, die man dann aufbauen kann, die eine Bewaffnung dann darstellen. Das wäre zum Beispiel ganz oben auf dem Bild ein 70mm Raketenwerfer oder rechts unten in dem Bild die Kamikaze-Drohne Warmate. Und es gibt noch ein anderes Modul, was in Spanien vorgestellt wurde, das sehen wir jetzt hier nicht abgebildet. Das ist eine bedienbare Waffenstation, wo verschiedene Waffen vom Kaliber 5,56, also die Standard-NATO-Munition, bis zu 40mm Granatwerfer montiert werden können. Das wurde auch schon, in welcher Konfiguration weiß man nicht so genau, aber es wurde zumindest, also Mission Master wurde bestellt von Streitkräften von Großbritannien und den Niederlanden. Und es gibt ein vergleichbares europäisches Projekt in PESCO, das heißt IMUX, und das ist vom Prinzip her sehr ähnlich aufgebaut. Dann aus den traurigen aktuellen Anlässen mit dem Ukraine-Krieg habe ich mir auch mal russische Systeme angeguckt, und Uran-9 ist da eins davon. Das kann in verschiedenen Modi dann auch eingesetzt werden, autonom und ferngesteuert, und soll dann halt auch Infanterieeinheiten begleiten und dann halt für Deckung sorgen und gegnerische Ziele angreifen können. Es kann mit verschiedenen auch Waffensystemen bewaffnet werden, unter anderem auch den thermobarischen Bomben, wovon wir jetzt auch leider viel hören mussten. Es wurde in Dienst gestellt 2019 oder 2020, und es wurde auch in Syrien getestet im Kampfeinsatz, und dort wurden aber dann erhebliche Mängel festgestellt, und ein russisches Auswertungsteam hat dann Verbesserungsbedarf in den Bereichen Zuverlässigkeit, Fernsteuerung, Mobilität, Feuerkraft und Aufklärungsvermögen gesehen, hatten die geringe Reichweite, Einsatzreichweite kritisiert und hatten eigentlich dann am Ende festgestellt, dass in dieser Dekade nicht mehr mit einem vernünftigen Einsatz, dann dieser Panzer mit Menschen zusammen wird eingesetzt werden können. Dann ein weiteres System oder Klasse von System sind sogenannte Loyal Wingman-Konzepte. Da gibt es verschiedene von auch ganz verschiedenen Staaten. Da gibt es einmal das Projekt der US Air Force Skyborg. Dann Airbus hat die Remote Carrier, was im Großprojekt Future Combat Air System eine Rolle spielt. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Australien hat Air Power Teaming System von Boeing, und auch China und Russland arbeiten da auch an ihren jeweiligen eigenen Projekten. Dann gehe ich noch kurz, also teaser das nur an, weil da später noch mehr drüber kommt, das sogenannte Next Generation Weapon System im Future Combat Air System an. Das wird dann entwickelt von Frankreich, Deutschland und Spanien. Airbus hat hier den Lead bei den Remote Carriern. Und der erste Prototyp soll 2025 dann gezeigt werden. Und das Gesamtvolumen von dem ganzen Projekt wird 500 Milliarden betragen. Und zwischen 2035 und 2040 soll das ausgeliefert werden. Und im Bereich der Landstreitkräfte haben wir dann noch das Main Ground Combat System, also der Kampfpanzer der nächsten Generation. Da wird es auch Subsysteme geben, ähnlich wie die Remote Carrier, die wir beim Future Combat Air System gesehen haben, die dann gemeinsam mit dem bemenschten Panzer dann agieren. Und ja, das wäre es von mir. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Marius. Dann komme ich jetzt zu dem letzten Redner in dem ersten Block. Das ist der Aaron Ley vom Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Er ist derzeit Doktorand in der Arbeitsgruppe Graphentransformation unter der Leitung von Hans-Jörg Kreowski und spricht jetzt über Intelligenz für den Luftkampf der Zukunft. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Genau, ich möchte vor allem über das FCAS sprechen, also das Future Combat Air System, über das wir eben schon etwas erfahren haben. Seit einiger Zeit wird ja auch schon medial darüber berichtet. Heute soll es um Aspekte der künstlichen Intelligenz gehen. Und Details sind in dem Dossier von Wissenschaft und Frieden Nummer 93 nachzulesen. Beim FCAS handelt es sich um ein europäisches Rüstungsprojekt, das offiziell seit September 2021 von Deutschland, Frankreich und Spanien auf den Weg gebracht wurde und dessen Kosten voraussichtlich im dreistelligen Milliardenbereich liegen wird. Also eben haben wir die Zahl gesehen, 500 Milliarden so jetzt insgesamt wahrscheinlich kosten. Und genau, das FCAS soll ein Verbundsystem mehrerer Luftkampfeinheiten werden, bei dem die KI eine zentrale Rolle spielen wird. Die Hauptkomponente ist ein neues Kampfflugzeug, ein sogenannter Next Generation Fighter, das ab 2040 die Eurofighter und die französischen Rafale ablösen soll. Aber das Projekt umfasst einiges mehr. Es soll ein System von Systemen werden, ein sogenanntes Next Generation Weapon System, bei dem Kampfjets zusammen mit Schwärmen von autonomen Lenkflugkörpern und bewaffneten und unbewaffneten Drohnen in einer Weise eingesetzt werden sollen, die Europa in allen Teilen der Welt die Überlegenheit im Luftkampf sichern soll. Und um den geschützten Austausch von Daten zwischen diesem Next Generation Fighter und den anderen Systemen zu gewährleisten und so die einzelnen Kampfmittel miteinander zu verbinden, ist eine Netzwerkplattform, diese sogenannte Air Combat Cloud, elementarer Bestandteil des FCAS. Und es geht aber nicht nur um kämpferische Überlegenheit. Das FCAS gilt als Kernprojekt bei den deutsch-französischen Bestrebungen, einen von ihnen dominierten europäischen Rüstungskomplex aufzubauen. Genau, die Entwicklung des FCAS besteht im Wesentlichen aus 7 Säulen, also dem Aircraft, also dem Next Generation Fighter, dem neuen Kampfflugzeug an sich, Triebwerke, also eine Überholung der Triebwerke, die Remote Carrier, das heißt diese bewaffneten Drohnen im Wesentlichen, die Air Combat Cloud, Simulation, Sensorik und Tarnungstechnologie. Und auf diese Säulen 3, 4 und 6, die hier in Rot hervorgehoben sind, möchte ich jetzt noch kurz weiter eingehen. Diese Remote Carrier sollen autonom handeln und sich als Schwärme formieren können und gemeinsam operieren können. Letzteres, haben wir schon gehört, wird als Swarming bezeichnet. Und um sowohl Teaming als auch Swarming zu realisieren, sind mehrere Fähigkeiten und Techniken erforderlich. Insbesondere KI-gestützte Teaming- und Swarming-Algorithmen, aber auch neue Sensoren oder Missionsmanagementsysteme für die Führungsunterstützung durch die Besatzung des bemannten Flugzeugs. Und das von Airbus bisher entwickelte Flugmanagementsystem für bemannte Luftfahrzeuge kombiniert schon heute vollautomatisierte Lenkung und Navigation mit Schwarmtechnologien oder Schwarmfähigkeiten. Die Überlegungen, die also zu diesen Remote Carriern und ihrem Einsatz im Future Combat Air System sozusagen da sind, deuten auf eine Transformation zu neuen militärischen Taktiken, die zum einen auf kooperativen Kampf vieler einzelner autonomer Systeme und zum anderen auf den Einsatz von Täuschung und zahlenmäßiger Überlegenheit beruhen. Und diese Air Combat Cloud soll jetzt alle Flugsysteme miteinander verbinden, um die Verarbeitung und Verteilung von Informationen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Und die dafür wesentliche Infrastruktur stellen im Wesentlichen Satelliten im Weltraum dar, insbesondere Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, welche dann die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zwischen den Systemen ermöglichen soll. Des Weiteren wird also den Planungsunterlagen gemäß für FCAS der Zugang zu satellitengestütztem Bildmaterial nahezu in Echtzeit für die Lageeinschätzung als Ziel benannt. Also das FCAS beinhaltet damit auch eine neue Satellitengeneration für Informationserfassung, Satellitenaufnahmen und Kommunikationsübertragung. Darüber hinaus werden halt die Daten dann aus unterschiedlichen Quellen und über Flugobjekte hinweg bereitgestellt und zusammengetragen. Das Projekt umfasst daher auch dann die Entwicklung einer vernetzten und verteilten Architektur für Sensoren, also den Entwurf dann auch von zukünftiger Sensorarchitekturen und die Entwicklung der zugehörigen Sensortechnologien. Es umfasst dann entsprechend auch entsprechende KI-Algorithmen, beispielsweise für Objekterkennung oder Anomalieerkennung. Und daraus wird deutlich, die Aufgaben der Säulen 3, 4 und 6, die mit Teaming und Schwarmbildung sowie Fusion und Verteilung und Interpretation umfangreicher Sensordaten charakterisiert sind, hängt stark von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ab. Das FCAS gilt als wichtiger Schritt zur KI-Automatisierung des Krieges. Aber Frankreich und die BRD weigern sich noch, die Entscheidung über Leben und Tod einer Maschine anzuvertrauen, die völlig autonom handelt und sich jeder menschlicher Kontrolle entziehen würde. Allerdings soll den Projektbetreibern nach eine superintelligente künstliche Intelligenz als virtuelle Assistentin der Piloten bei Entscheidungen helfen. Und diese virtuelle Assistentin wird im Projekt unter dem Akronym AstaTES entwickelt. AstaTES steht für Air Superiority Tactical Assistance Real-Time Execution System, also ein System, welches Luftkampfüberlegenheit durch die Bereitstellung von taktischen Empfehlungen in Echtzeit sicherstellen soll. Die KI ist für die Interpretation und Visualisierung der Sensordaten verantwortlich, der Berechnung der Missionspläne, aber auch der Berechnung möglicher Handlungen. Die Informationen sollen dann die Pilotin befähigen, klügere Entscheidungen zu treffen und effizienter zu töten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Angelika. Und vielen Dank auch schon mal für das, was wir jetzt alles im ersten Block gehört haben. Vielleicht hilft uns der zweite auch noch mal weiter bei der Einordnung. Und die erste Referentin ist Elke Schwarz. Ihr seht sie jetzt auch schon. Sie ist Dozentin für politische Theorie an der Queen Mary University London. Ich denke, das stimmt noch, ne? Ja. Und sie ist auch Mitglied im International Committee for Robot Arms Control. Also das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine NGO, die sich kritisch mit dem gesamten Komplex der Robotisierung in der Kriegsführung befasst. Und sie hat auch Bücher zu dem Thema geschrieben, die politischen Implikationen von solchen Robotern im Krieg.
Okay. Einen Augenblick. Okay, herzlichen Dank für die Einleitung und auch ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Wie wir ja schon in der Einleitung und auch im ersten Teil gehört haben, ist es gerade jetzt wichtig, den vielen und auch lauten Aufrufen zur erneuten Militarisierung nicht völlig gedankenlos einfach so zu folgen. Und deshalb finde ich es toll, dass wir die Gelegenheit haben, heute Abend darüber zu sprechen. Und vor allem natürlich, wenn es um mehr KI und mehr Autonomie in Waffensystemen geht. Wird jetzt auch wieder traurigerweise sehr klar, und Hans-Jörg hat es ja schon in der Einleitung auch erwähnt, im Krieg geht es hauptsächlich um brutale Zerstörung. Selten geht alles nach Plan und da ist immer ein riesengroßes Maß an Ungewissheit vorhanden und der Tod von zu vielen Zivilisten und Bürgern ist nie zu vermeiden, sage ich jetzt einfach mal so. Um es anders auszudrücken, Krieg ist immer schrecklich. Krieg beinhaltet auch immer ein Element des Chaos und dadurch ist Krieg auch zu immer erst ein menschliches, also ein soziales und politisches Problem. Die wachsende Tendenz, immer mehr KI und Autonomie ins Militär einzubinden, führt zu einer Priorisierung von der Vorstellung, dass der Krieg vorwiegend irgendwie ein Ingenieurproblem ist oder als Ingenieurproblem zu verstehen ist, als etwas, das man technologisch lösen kann oder irgendwie verbessern kann durch Technologie. Wo es allerdings um soziale und politische Angelegenheit geht, sollte die Ethik immer im Vordergrund stehen, selbst in der Kriegsführung. Und auf diese Schnittstelle KI und Ethik möchte ich mich jetzt eben ganz kurz konzentrieren. Ich denke, wir wissen alle, dass Auseinandersetzungen mit der KI-Ethik, ganz speziell im Militärbereich, nach wie vor extrem selten sind und sie sind oft sehr vage formuliert. Oft bleibt es außer einem wiederholten Beteuern, dass die Ethik schon irgendwie wichtig ist und dass man diese sehr ernst nimmt, bleibt doch wenig Konkretes im Raum stehen. Und oft auch die sehr abstrakt formulierten Prinzipien, wenn es denn solche gibt, eher in diesem Zusammenhang mit der KI im Militär als quasi moralische Fassade und weniger wirklich als ein ernsthafter ethischer Versuch, die Nutzung der KI in der Kriegsführung zu begrenzen und damit natürlich auch den Schaden, den möglichen Schaden an Menschen und für Menschen zu begrenzen. Solche Grenzen sind aber, haben wir im ersten Teil schon gehört, sehr, sehr wichtig. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bemüht sich sehr um Regulierung oder Einschränkung oder auch ein Verbot dieser Waffen. Aber es betont auch ganz klar, dass die KI ein Instrument bleiben muss, welches dem Vorhaben menschlicher Akteure unterlegen ist. Die KI soll eingesetzt werden, Entscheidungsfindung zu verbessern und nicht ersetzen. Das ist allerdings, und das haben wir auch schon gehört, viel einfacher gesagt als getan. Dass die KI ein Instrument, ein Werkzeug bleiben soll, ist ein wichtiges Ziel. Das ist ein menschenzentrierter und auch ein menschlichkeitszentrierter Umgang mit der Kriegstechnologie ist wichtig, wenn wir ein Minimum an Menschenwürde und Menschlichkeit im Krieg auch bewahren möchten. Und natürlich auch, wenn das Ende eines Krieges in Aussicht stehen soll. Aber um das zu erreichen, muss man sowohl die Grenzen oder die Limitierung der KI-Technologie selbst als auch die Limitierung oder die Grenzen des Menschen im Umgang mit der KI-Technologie ernst nehmen. Und darauf bezieht sich meine Forschung. Zuerst zu uns Menschen, ganz kurz. Wir haben als Menschen ganz klar die Tendenz, den vorkalkulierten Entscheidungen des Computers ziemlich blind und auch unvoreingenommen zu vertrauen. Es fehlt uns oft eine ausreichende Wissensgrundlage, um eine vom Computer getroffene Entscheidung nachvollziehen zu können, einzuordnen zu können und dann auch entsprechend kontrollieren zu können oder eingreifen zu können. Verschlimmert wird das Problem, wenn der Mensch komplett eingebettet ist in die Maschinenlogik, also in welcher er dann hauptsächlich nur als Systemteil quasi funktioniert. Und die Maschinenlogik auf eine Art und Weise dann aber auch arbeitet und Entscheidungen trifft, die der Mensch intellektuell und kognitiv nicht richtig verstehen kann und nicht nachvollziehen kann. Da wir eingebettet sind in diese omnipräsenten digitalen Strukturen, ist es vielleicht relevant, uns zu fragen, in welchem Maße wir überhaupt die Technologie als reines Instrument benutzen können und inwieweit unser Handeln, unser Denken, unsere Praxis, unsere Ideen und auch unsere Rechtfertigung der Handlung von technologischen Strukturen selbst geformt werden. Um als moralische Akteurin verantwortungsvoll handeln zu können, muss man ganz generell gesprochen oder müssen ganz generell gesprochen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Man muss eine gewisse Handlungsfreiheit haben. Das bedeutet, dass man soll nicht zu einer Handlung gezwungen werden. Zum anderen muss man aber auch über ausreichend Wissen verfügen, um die Folgen einer Handlung adäquat abschätzen zu können. Und das wird eben gerade im Zusammenhang mit vernetzter digitaler Technologie und ganz speziell mit KI sehr, sehr kompliziert. Wir kommen da als Menschen ganz klar an unsere Grenzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Limitierungen auf der technischen Seite. Die Logik der KI beruht darauf, dass man das Leben und alles, was das Leben umfasst, in berechenbare Daten klassifiziert und kodifizieren kann. Die Technologie verwendet also eine Ansatzweise oder auch eine Denkweise, sage ich jetzt mal so, in menschlichen Denkprozessen oft sehr fremd ist und trifft Entscheidungen in Sekundenschnelle auf diese kodifizierten Daten basiert. Und genau diese Logik steht in einem ganz krassen Gegensatz zu komplexeren, langsamen und unlösbaren Vorgängen, die ethisches Denken verlangt. In der Computerlogik wird Ethik als Problem aufgegriffen, welches einer Lösung bedarf. Wenn es also um die Zielsetzung und Bearbeitung mit KI geht, bedeutet das, dass dieser höchst moralische Akt, der Schiedsspruch zur tödlichen Gewalt, die Entscheidung, jemanden umzubringen, als Optimierungsproblem erfasst wird und nicht als eine schwerwiegende ethische Entscheidung. Also es gibt eine Spannung zwischen der Denkweise des Menschen, was ethische Handlung betrifft, und den Prozessen der Computerlogik. Die Lösung ethisch anspruchsvoller Aufgaben, inklusive die Identifizierung potenzieller Ziele, menschlicher Ziele mit KI, selbst wenn hier die cleversten, raffiniertesten maschinellen Lerntechniken eingesetzt werden, bedeutet einen bewussten Verzicht auf diese sehr einzigartige menschliche Aufgabe, eine moralisch schwerwiegende oder schwierige Entscheidung zu erkennen, abzuwägen und die Schwere dieser Entscheidung auch zu spüren zu einem gewissen Maß, also Verantwortung zu übernehmen für eine Handlung, für eine tödliche Handlung. Diese wichtige Aufgabe kann uns keine Maschine abnehmen und sollte das auch nicht tun. Und wenn die Idee der Kriegsführung, und es geht schon ganz lang so, das ist nicht nur in der KI, aber das hat eine längere historische Laufbahn. Also wenn die Idee der Kriegsführung dank dieser digitalen Netzwerke und algorithmischen Strukturen und Architekturen zumindest vorgestellt immer systematischer wird, müssen wir uns daran erinnern, dass diese Architekturen unser Denken und Verhalten entscheidend beeinflussen können. Grundlegende Werte können erodieren, genauso wie eine Fähigkeit oder unsere Fähigkeit, gründliche ethische Abwägungen durchzuführen. Und ohne diese grundlegende Einsicht wird es uns kollektiv, glaube ich, schwerfallen, dem immer lauter werdenden Chor der KI-Befürworter Einhalt zu gebieten und ein Mindestmaß an Ethik oder Menschlichkeit in der Kriegsführung aufrechtzuerhalten. Und vor allem, und das ist leider oft zu offensichtlich, in einem Zusammenhang, wo Nuklearwaffen leider wieder prominent am Horizont stehen. Und für mich ganz besonders besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang aber auch die Dominanz des oft extrem wettstreitigen Privatsektors bei der Entwicklung von KI-Technologien für den militärischen Einsatz. Da gibt es auch große Spannungen, über die ich anderswo schreibe. Aber dieser Silicon Valley Leitspruch, move fast and break things, also erstmal schnell handeln, auch wenn was kaputt geht und dann später gucken, kann man mal gucken, sollte keinesfalls unbedacht zum Motto für die Kriegsführung werden. Dabei lasse ich es jetzt mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Elke Schwarz. Ja, vom Silicon Valley kommen wir zum Cyber Valley. Jacqueline Andres, ich werde jetzt sprechen über das sogenannte Cyber Valley in Tübingen. Ja, da kommt sie. Und sie ist dort in dem Bündnis aktiv und auch im Vorstand von IMI, der Informationsstelle Militarisierung. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört auch das, was vorhin von Marius Pletsch, glaube ich, schon, nee, von Christoph Marischka schon erwähnt wurde, auch die Technologisierung der europäischen Migrationspolitik. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema, sondern das Cyber Valley in Tübingen. Vielen Dank, Jacqueline, du bist dran.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Organisation von diesem Abend heute. Und ja, das Cyber Valley ist ein Forschungszusammenschluss aus Wissenschaft und Wirtschaft und setzen sich vor allem mit KI, der Forschung an KI, auseinander. Und nachdem wir im Sommer 2018 davon mitbekommen haben und auch mitgekriegt haben, dass Amazon Teil von diesem Forschungszusammenschluss sein sollte, haben wir uns in einem Bündnis dagegen organisiert. Und aus was besteht das Cyber Valley, diese Wirtschaft und Wissenschaft genau? Wir haben einerseits die Universitäten aus Tübingen und Stuttgart, das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, die Fraunhofer-Gesellschaft mittlerweile auch. Und wir haben Amazon, die Automobilindustrie, da von BMW, Mercedes, VW zu Porsche die meisten abgedeckt. Wir haben Bosch mit dabei und das Rüstungsunternehmen ZF Friedrichshafen. Und einer von uns aus dem Bündnis hat es als militärisch-forschungsindustriellen Komplex benannt. Man muss dazu sagen, dass gleichzeitig auch aus dem Verteidigungsministerium, dass es da hieß, dass es zu fördern sei, dass die Wissenschaft, die Start-up-Szene und das Militär zusammenrücken, gerade was Grundlagenforschung angeht. Das heißt, dass man ganz schnell passieren kann, dass dann Forschungsergebnisse aus der KI von dem Zivilen auch ins Militärische kommen können. Ja, und was uns ausgezeichnet hat, also zurzeit sind wir leider nicht sehr aktiv, ist, dass wir eine offene Bündnisstruktur haben. Das heißt, alle waren herzlich eingeladen, zu den Treffen zu kommen, sich einzubringen, Fragen zu stellen. Und wir haben auch immer die Frage gestellt, warum die Personen hier sind, was sie am meisten aufregt. Und damit haben wir dann eine größere Kritik an dem Cyber Valley und den Einfluss des Cyber Valley auf die Stadt, die Wissenschaft und verschiedene weitere Sektoren hat zusammenstellen können. Wir haben die Texte in Readern zusammengestellt oder auch in Musik. Und es ist auch ein Buch rausgekommen von Christoph Marischka, der ja heute auch hier mit dabei ist. Unfall des Wissens, künstliche Intelligenz und ihre Produktionsbedingungen. Ich werde auch ein paar Bilder zeigen. Was wir gemacht haben, waren unterschiedliche Kundgebungen und Demonstrationen, die den Diskurs in der Stadt erstmal dazu geöffnet haben, was KI ist und was sie nicht ist und was das Cyber Valley mit der Stadt machen kann. Wir hatten auch Schwierigkeiten. Wir haben gemerkt, dass es einen starken Technologieglauben gibt, dass KI eine sehr mythologisierte Technologie ist, von der viel erwartet wird und von der auch geglaubt wird, dass sie viel lösen kann. Damit haben wir aber auch gleichzeitig etwas gebrochen und den Diskurs in der Stadt auf jeden Fall geändert, sodass es auch jetzt einen Public Engagement Beauftragten gibt vom Cyber Valley, der Cyber Valley praktisch schönredet, auch eine Ethikkommission, die nicht viel kann, aber nach außen so wirkt, als wäre sie kritisch. Wir haben uns mit verschiedenen Protestaktionen in die Stadt eingebracht. Hier haben wir zum Beispiel gegen Amazon demonstriert bei dem Stocherkahn-Rennen in Tübingen, was für viele nicht bekannt sein mag, aber das ist eines der großen Stadtereignisse in der Stadt. Oder hier auf dem Schild steht, für echte Seifenblasen statt künstliche Intelligenz. Also haben wir uns versucht, auch mit kleineren Aktionen in die Stadt einzubringen. Und was jetzt noch immer weiter man dasteht, sind die drei Bäume, die wir gepflanzt haben gegen Amazon. Das ist der Baum für Entscheidungsfreiheit, den wir hier sehen. Und eine große wichtige Phase von unserem Bündnis war die Besetzung von dem Hörsaal 21 an der Universität in Tübingen, wo wir dann wirklich durch 3 Monate von Besetzung und medialer Aufmerksamkeit es geschafft haben, den Diskurs zu ändern, auch durch große Diskussionen mit bis zu 600 Teilnehmerinnen, wo wir mit Personen, Professorinnen von dem Cyber Valley auch in eine Podiumsdiskussion gegangen sind. Und was wir ebenfalls geschafft haben, was Erfolge sind, ist überregionale Zusammenarbeit und Kontakte mit anderen Gruppen, die sich kritisch auseinandersetzen, mit unter anderem mit KI oder auch mit Amazon. Und zum Beispiel haben wir auch mitgewirkt bei der Ausstellung von Silent Works in Berlin zur unsichtbaren Arbeit hinter dem KI-Kapitalismus. Und was auch ein Erfolg war, war, dass die Repressionen, die wir hatten, also wir hatten auch Gerichtsverfahren, dass wir es geschafft haben, so viel Solidarität hinter uns zu haben, dass wir davon selber zahlen mussten. Die Kritik, die wir zusammen entwickelt haben, ist einerseits Tübingen bezogen, das ist der Ausverkauf der Stadt. Was macht das, wenn wir KI-Forschung in der Stadt haben, wenn wir eine Start-up-Szene haben, die stark gefördert wird und wenn wir die Schaffung von Arbeitsplätzen haben, die gut bezahlt sind, wenn praktisch die Mieten steigen werden, wie sind die Gentrifizierungsprozesse, die zu erwarten sind? Das war ein Kritikpunkt. Das andere, die Kommerzialisierung von Forschung durch Stiftungsprofessuren oder auch Amazon Scholars, die wir dann an der Universität haben, von einem Wissen, was produziert wird, um anwendungsbezogen zu sein, um vermarktet zu sein und wo es nicht darum geht, Wissensgewinnung zu haben für Erkenntnisgewinn. Wir haben uns auf Amazon speziell bezogen und kritisiert, einerseits für die Auswirkungen auf Einzelhandel, Klima, Feminismus, Arbeitnehmerinnenrechte und auch die Bereitschaft der Zusammenarbeit mit Militär und Geheimdiensten. Wir haben die Militarisierung kritisiert, dadurch, dass bei dem Cyber Valley ZF Friedrichshafen, wie gesagt, beteiligt ist, aber mittlerweile auch NEC, ein Elektronikunternehmen aus Japan, was aber auch in Rüstung und Grenzschutz mitwirkt und durch zum Beispiel ein Forschungsprojekt mit der IAPA, das ist das Äquivalent für die US-amerikanischen Geheimdienste vom DARPA, also eine Forschungsagentur für die US-amerikanischen Geheimdienste, auch für die Geheimdienste der Air Force, der Marines, der Navy und den ganzen Streitkräften des US-Militärs. Weiter haben wir auch eine feministische Perspektive auf KI entwickelt und dort unter anderem kritisiert, was für neue Formen der Diskriminierung durch KI und Algorithmen einhergehen, potenzielle neue gefährliche Bedrohungen durch zum Beispiel Deepfakes, die angewandt werden zur Diskreditierung und Diffamierung von Aktivistinnen, oder auch welches Wissen vorne rangestellt wird, welchem Wissen man Glauben schenkt, wer Lösungen anbieten darf und wer nicht, wer Probleme definieren darf und wer nicht. Und wir haben uns auch angeschaut, was die Migration, was KI für eine Rolle spielt in der Kontrolle von Migration oder in der angestrebten Kontrolle von Migration, indem man einerseits KI-basierte Systeme zur Überwachung von Grenzen einsetzt, andererseits aber auch KI-basierte Systeme einsetzt in der Entscheidung über Asyl und auch in einer Erleichterung von der unmenschlichen Abschiebepraxis. Überwachung war ein großes Thema. Überwachung war sehr zentral, dadurch, dass wir in KI es damit zu tun haben, dass wir maschinelles Sehen, maschinelles Hören, maschinelles Lernen haben, also indem man damit Bilder auswerten kann, indem man Sprache auswerten kann, Dialekte auswerten kann und das einerseits sieht als also in Überwachung im Inneren, also durch die Polizei, und auch als Überwachung an den Außengrenzen. Und beides verstärkt sich natürlich. Also die Entwicklerinnen, Anbieterinnen sind die gleichen und sie suchen ihren Absatzmarkt. Der zweite Punkt von meinem Vortrag, ich werde mich beeilen, zum Ende zu kommen, ist die Ökonomie der Angst. Also eine Erklärung, warum so viel Geld jetzt in KI fließt und in Entwicklung und in Drohnen, sehen wir in der Entwicklung der Sicherheitsindustrie, die sich in den 2000er Jahren gebildet hat. Als Ablösung zu der Kriegsindustrie davor, aus dem Kalten Krieg, brauchte man neue Märkte. Und tatsächlich, wenn wir uns anschauen, wie die Sicherheitsindustrie entstanden ist, ist sie entstanden aus den Vertretern der Rüstungsindustrie selber auch. Also es sind praktisch die gleichen Akteure, aber sie brauchten jetzt einen neuen Namen, weil es auch einen neuen Markt gab. Und zwar gab es neue Sicherheitsprobleme. Und eins davon ist die Migration. Und Sarah Ahmed, sie prägte den Begriff der Ökonomie der Angst. Und sie betont, dass die Ankündigung einer Krise der Sicherheit neue Formen der Sicherheit, der Grenzüberwachung und der Überwachung rechtfertigt. Und indem die Sicherheitsindustrie Migration mitdefiniert hat als Bedrohung, hat es auch die Forschungsgelder, die Entwicklungsgelder, die Produktionsgelder gerechtfertigt für Technologien, die zur Migrationsüberwachung eingesetzt werden. Was wir da haben, die KI-basiert sind, sind vor allem zwei Kategorien. Einerseits sind es Technologien der Überwachung von Gruppen, also es sind alles entmenschlichende Technologien. Entweder Migration wird als Gruppe betrachtet, also eine Masse an Körpern, die sich bewegen, und die werden überwacht durch Drohnen, durch Satelliten und durch Überwachungskameras. Und dann haben wir die einzelnen Körper. Auch hier spielt die Geschichte der Menschen keine Rolle. Auch hier werden sie entmenschlicht und reduziert auf ihre Iris, ihre Handwedenmuster, ihre Fingerabdrücke, ihre Sprache. Also das ist dann der einzelne Körper, der identifiziert und gecodet wird. Und ihnen wird eine Identität zugeschrieben. Die können sie nicht selber beschreiben, sondern durch die biometrischen Daten wird ihre Identität definiert. Die Forschungsgelder dafür sind hoch und bleiben hoch. Alleine seit 2016 wurden 45 Millionen Euro für migrationsbasierte Drohnenforschung ausgegeben. Wir sehen auch, dass es weiter viele Forschungsgelder gibt, die dafür ausgegeben werden. Wenn wir uns das neue Horizon Europe anschauen, also ein Forschungsinnovationspaket der EU in Höhe von 95 Milliarden Euro, so sind auch dort Kategorien fürs Grenzmanagement eingebunden. Und eine Kategorie ist die weitere Entwicklung von unbemannten Luftfahrzeugen, von Ballonen, von Luftschiffen, Höhenplattformen, Lighter-than-Air-Lösungen, Mikrosatelliten und Satellitenbilder, also wieder die Überwachung von oben, und andererseits die Erforschung von mobilen und leicht transportablen Technologien zur Überprüfung biometrischer Daten. Meine Sorge ist, dass die EU sich zu einer Sicherheitsunion entwickelt. Sie nennt sich auch so seit die EU-Kommission das im Jahr 2020 erklärt hat. Und sie fordert, dass die EU, alle Bürger, Bürgerinnen der EU für die Sicherheit der EU zuständig seien. Und es gibt auch einen Aktionsplan für Synergieeffekte. Das heißt, dass man die Forschungsergebnisse, die aus der zivilen Forschung kommen, die aus der Verteidigungsindustrie kommen und die aus der Weltraumforschung kommen, dass diese Synergieeffekte gestärkt werden sollen. Sie sollen alle ineinander einfließen. Das heißt auch, dass sie die zivile Forschungsindustrie dazu, die zivile Forschung dazu auffordern, ihre Forschung für die Verteidigungsforschung oder Industrie nutzbar zu machen. Also sie sollen sich an ihr orientieren. Es soll Spin-offs und Spin-ins geben von der zivilen Forschung in die Verteidigung und der Verteidigung in die zivile. Und wenn wir uns ganz aktuell anschauen, wie der Diskurs ist und wie die Weichen gestellt werden auf Ausrüstung und wie die Ökonomie der Angst boomt, indem jetzt Angst geschürt wird vor Russland, dann werden wir damit rechnen, dass die Akteure der Sicherheitsindustrie weiter profitieren werden. Und mit dieser Ökonomie der Angst müssen wir brechen, um uns für eine Welt einzusetzen, die lebenswert ist für alle Menschen und in dem wir auch dem Klimawandel entgegentreten. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, also die Sicherheit und die Sicherheitslogik ist ja auch etwas, mit dem wir uns sehr kritisch auseinandersetzen. Also der Begriff Sicherheit wird, denke ich, sehr benutzt und missbraucht, um andere Interessen durchzusetzen. Okay, jetzt kommen wir zu Thomas Reinhold zum Thema Militarisierung von KI und die Probleme bei der Rüstungskontrolle oder für die Rüstungskontrolle. Thomas Reinhold ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Interessant, dass es da so eine Untergruppe gibt, finde ich. Und er ist nicht nur Informatiker, sondern hat auch Psychologie studiert und befasst sich auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Interaktion zwischen Menschen und Computersystemen. Und weitere seiner Themen sind die Bedrohungen im Cyberspace und der völkerrechtliche Kontext. Ja, Thomas Reinhold.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Guten Abend in die Runde meinerseits. Sie haben es schon viel vorweggenommen, deswegen kann ich meinen Vortrag ein bisschen kürzen, was vielleicht der Fragerunde im Anschluss noch ganz gut tut. Genau, es gibt diesen Lehrstuhl an der TU Darmstadt. Wir versuchen so ein bisschen aus verschiedensten Perspektiven auf das Thema Sicherheit zu schauen, vor allen Dingen sozusagen auch als Verständnis oder als Selbstverständnis als Techniker zu fragen, was das mit uns zu tun hat und was wir da beitragen können. Genau, und mein persönliches Forschungsgebiet ist eben die Rüstungskontrolle im Bereich des Cyberspace. Zunehmend eben auch der Teil der Rüstungskontrolle, der sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Und da muss ich einen ganz großen Disclaimer voranschicken. Das ist natürlich Sachen, gerade so der technische Perspektive darauf, das ist gerade erst überhaupt im Entstehen. Das heißt, vieles von dem, was ich heute erzählen werde, sind erste Ansätze. Das muss sich aber überhaupt erstmal sozusagen technisch bewahrheiten, beweisen und wird sich auf jeden Fall noch verändern. Insofern ist alles noch nicht zitierreif sozusagen. Genau. Die Rüstungskontrolle geht ja ein bisschen anders, ist vielleicht die meine Vorrednerin und Vorredner heute ein bisschen anderer Ansatz. Sie schaut ja vor allem drauf, okay, warum wollen die Akteure, in dem Fall die Militärs, diese Technologie einsetzen? Und wenn man da sozusagen drauf schaut, was der Hintergrund des Ganzen ist, ist das einfach sozusagen, und das ist ja an vielen Stellen schon angeklungen, irrsinnig viele Daten zusammenkommen aus den verschiedensten Systemen, verschiedenste Typen von Daten. Das Ganze muss irgendwie alles unter einen Hut gebracht werden. Gleichzeitig aber sozusagen die Entscheidungsfindung im militärischen Bereich beschleunigt werden, weil man eben nicht mehr Zeit hat, irgendwie über Zetteln tagelang zu brüten, sondern das muss halt einfach sehr, sehr schnell passieren. Und dazu kommt noch, und der Aspekt klang ja schon sehr, sehr viel an, dass man eben zunehmend mit automatisierten oder teilautomatisierten Systemen in Umgebungen agieren möchte oder muss, die unübersichtlich sind oder eventuell sogar unbekannt sind. Und halt sozusagen einfach mit fest definierten Regeln halt nicht mehr wirklich weiterkommt. Genau. Ich wollte an der Stelle noch ein bisschen was erzählen, wo wir gerade in der Forschung KI sehen. Das spare ich ein bisschen mal, weil im Prinzip alles das schon gesagt wurde. Genau, und springen wir gleich darauf hin, wo ich sozusagen die Gefahren sehe. Auch das in aller Kürze, das ist ja auch schon viel angesprochen worden. Grundsätzlich ist einfach die ganze Frage bei jeglicher Autonomie vom militärischen System ist hier so ein Human in the Loop, also welche Rolle spielt der Mensch bei dieser Entscheidung noch? Dann eher sozusagen mit der technischen Perspektive drauf ist eine KI halt immer eine Black Box. Und das heißt, wir können selbst sozusagen als Techniker eben nicht mehr nachvollziehen und der Benutzer in aller Regel sowieso nicht nachvollziehen, was da passiert, in dem Fall eben, was für Entscheidungen getroffen wurden, warum sie getroffen wurden. Und gleichzeitig erhöht eine Blackbox natürlich immer auch die Chancen, dass sowas manipuliert sein kann. Dann das ganze Problem der Verantwortungsdiffusion, in dem Moment, wo eine Maschine eine Entscheidung trifft oder Entscheidungs- und Handlungsoptionen vorgibt, ist halt die Frage, wer am Ende eigentlich die Entscheidung trifft. Und da hängen ja vor allem im Bereich des Militärs die ganzen völkerrechtlichen Fragen dran, die sehr, sehr relevant sind. Und ein Punkt, den ich persönlich noch ein bisschen wenig diskutiert finde, aber den ich, von dem ich sehr stark davon ausgehe, dass dass gerade KI unglaublich billig geworden ist. Ich meine, wir haben alle Smartphones oder die meisten von uns, da sind KI-Chips drin, die irgendwie Bilderkennung machen in Echtzeit. Der Kram ist unglaublich billig und es ist eigentlich meines Erachtens ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eben diese kleine KI halt, die wir off the shelf, also sozusagen auch quasi aus dem Regal vom Lieferanten ohne großartige Anpassung kaufen kann, dass das zunehmend eben auch im militärischen Verbrauchsmaterial, Munition, Minen und so weiter eingesetzt werden wird. Ja, und letztendlich natürlich, und das werden wir wahrscheinlich jetzt auch mit der aktuellen weltpolitischen Situation zunehmend noch stärker sehen, ist einfach die Technologiedominanz von KI, das einfach sozusagen Teil des internationalen Powerplays wird. Genau, und an der Stelle bin ich beim Thema Rüstungskontrolle. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen einen Schritt zurücktritt und auf KI-Systeme von einem technischen Standpunkt aus drauf schaut, dann ist ein KI-System irgendwie immer ja, irgendwelche Formen von digitalen Daten in aller Regel verbunden mit einer speziellen Hardware, die diese Daten besonders effizient verarbeiten können. Und wenn man jetzt sich überlegt, was könnte da Rüstungskontrolle leisten, dann zerlegt man sich üblicherweise sozusagen diese Technologie in die verschiedenen Stufen, wie diese Technologie entsteht. Und das Erste, was man bei KI halt immer braucht, sind eben, wie gesagt, die Daten. Die Daten zum Trainieren, aber auch sozusagen die fertig trainierten KI-Modelle. Und das ist ein erster Ansatzpunkt, wo man sagt, na, da könnte man ja Rüstungskontrolle technisch ansetzen. Man kann sozusagen beispielsweise den Handel, den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe und so weiter von bestimmten Daten setzen, die jetzt spezifisch für militärische Zwecke oder militärische KIs eingesetzt werden können, regulieren. Das Problem, was wir natürlich da haben, ist, das sind digitale Daten, das heißt, sie sind einfach sehr simpel kopierbar, was es sozusagen sehr, sehr schwer macht, das effektive Rüstungskontrollmaßnahmen einzusetzen. Das ist bei Panzern und Raketen leichter, die kann man sehen und zählen. Und das ist im Cyberspace oder bei digitalen Daten halt üblicherweise sehr viel schwieriger. Der zweite Ansatz ist, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt die Daten vielleicht nicht so in die Hand kriegen, dann könnte man belegen, dass wir die Hardware kontrollieren. Grundsätzlich ist es so, dass KI natürlich eben, wie ich schon sagte, auch auf handelsübliche Hardware mittlerweile läuft, aber gerade im militärischen Bereich, wenn wir von militärischen Großsystemen sprechen, da ist es doch in aller Regel wirklich spezialisierte Hardware, die für diese Zwecke hergestellt wird. Da hat man jetzt das Problem, wenn man da beginnt, sozusagen vielleicht Gesetze zu machen, wenn man versucht, Regeln aufzustellen, was da kontrolliert werden soll im Rahmen von Rüstungskontrolle, dass man der ja Geschwindigkeit der technischen Entwicklung hinterherhinkt. Das heißt, wenn man jetzt sich wie nach Wochen oder Monaten langen Verhandlungen auf bestimmte Limits für Leistungsfähigkeit oder für die maximale Leistungsfähigkeit von Hardware, die reguliert werden soll, einigt, dann kann man davon ausgehen, dass sozusagen 1 bis 2 Jahre später diese Regelung eigentlich völlig obsolet ist und möglicherweise noch in Kraft ist, aber halt eben nicht mehr greift. Und das Zweite ist, dass in dem Moment, wo man sozusagen Hardware kontrolliert, dann sehr schnell dieses Problem mit Dual Use bekommt. Das heißt sozusagen, für alle, die nicht wissen, was du bedeutet das letztlich, dass man Technologie, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen kann. Und es gibt da Technologie, da kann man sich vielleicht sozusagen diese rote Linie zwischen zivilisch ziehen und bei IT und der Hardware gerade im Bereich ist tatsächlich zu ziehen. Und man läuft immer Gefahr, dass man sozusagen überreguliert und auch die zivile Forschung eventuell behindert. Ja, und der dritte Ansatz ist, dass man sozusagen jetzt schaut, okay, wenn wir sozusagen nicht die ersten Schritte nicht regulieren und das ist schwierig, weil es Fallstricke gibt, die Hardware ist vielleicht auch schwierig, dann muss man, glaube ich, einfach da ansetzen oder könnte man da ansetzen, wo man sagt, okay, dann regulieren wir halt wirklich militärische KI-Produkte. Denn, das haben wir zumindest bei den ersten Forschungsarbeiten jetzt gesehen, selbst wenn das Werkzeug, was wir in vielen Bereichen schon einsetzen, in dem Moment, wo sie für militärische Systeme konfiguriert werden, fertig gemacht werden, trainiert werden und eingebaut werden, sind sie dann doch sehr hochspezifisch. Das heißt, man kann tatsächlich aus der Rüstungskontrollperspektive durchaus sagen, okay, das ist ein System, das wirklich für den militärischen Einsatz gedacht ist. Und dann hat man diese Rotlinie, die man sozusagen wirklich ziehen kann und sagen kann, an der Stelle möchte man das einfach regulieren oder vielleicht auch verbieten. Genau. Und dadurch, dass sozusagen KIs, und das ist ja ein bisschen auch in den Vorrednern und Vorrednerinnen klar geworden, dass es jetzt nicht bei KI nicht nur darum geht, völlig komplett neue militärische IT-Systeme zu schaffen, die KI haben, sondern auch bestehende Systeme auszurüsten um KI und das Ganze halt irgendwie noch besser zu machen aus militärischer Sicht, kann man tatsächlich auf der bestehenden Regulation, die wir ohnehin für den Rüstungskontrollbereich für militärische Güter haben, tatsächlich ansetzen. Aber, und das muss man einfach hier hinten dran noch hängen, ist natürlich das Problem, was Rüstungskontrolle grundsätzlich hat, ist, dass es einfach ein primär ein politischer Prozess ist. Das heißt, wir als Techniker oder wir als Wissenschaftler können Ansätze liefern, wir können Konzepte liefern, aber Rüstungskontrolle funktioniert nur, wenn die Akteure, die sozusagen da beteiligt sind, Staaten, Militärs, sich darauf einigen, dass sie bestimmte Dinge regulieren wollen. Und erfordert ein hohes Kooperationsbereitschaft und da sind wir vielleicht weltpolitisch gerade auch möglicherweise sehr weit von entfernt. Ja, dann vielen Dank bis hierhin.
Ja, vielen Dank auch an Thomas Reinhold für diesen auch nochmal praktische Fragen, die das Ganze aufwirft. Wir kommen jetzt zu dem letzten Teil, zu dem letzten Beitrag. Und der ist von Edwig Matsimure, die uns im Vorfeld ein Video geschickt hat. Sie ist Mitglied von der Women's International League for Peace and Freedom, WILF. Diesen Begriff werdet ihr in dem Video, das auf Englisch ist, dann auch hören. Also dann wisst ihr schon mal, was sie damit meint. Das ist eine internationale Organisation von Frauen für Frieden und die hat eine ganze Reihe von Sektionen in Afrika. Und dieses Video-Statement kommt jetzt aus Simbabwe. Und Titel ist, was haben autonome Waffen mit den Problemen dort vor Ort zu tun im globalen Süden? Weil es war für mich damals überraschend, dass ich eben diese Sektion in Simbabwe gegen autonome letale Waffen einsetzt. Wir wollen das Video später auch mit Untertiteln zur Verfügung stellen, aber jetzt erstmal ist es noch nicht untertitelt. Und sie spricht also über ihre Arbeit von WILF und über Climate Change und über die Rain-Fed Agriculture, also auf Regen basierte Landwirtschaft, vom Regen abhängige Landwirtschaft und von dem Ausweg in Artisanal Mining, das heißt so Goldgräber, so Bergbau, nicht von großen Unternehmen, sondern von privaten Menschen, die mit der Landwirtschaft nicht mehr genug Geld von den Menschen, die das aufbringt und stellt eben den Zusammenhang her zwischen Climate Change and Militarization und das und spricht auch über die Eindämmung des Climate Change, also die Mitigation. Also ich habe jetzt einfach so ein paar Stichworte, über die ich zumindest beim Hören des Videos, das Sehen des Videos gestolpert bin, mal gesagt. Vielleicht könnt ihr dann, die nicht so fit sind im Englischen wie ich, auch nicht, dann besser folgen. Okay, dann könnt ihr jetzt losgehen mit dem Video von Edwig.
My name is Edwig Matsimure from WILF Zimbabwe. I'm going to be discussing the work that WILF Zimbabwe is doing in line with fully autonomous weapons or killer robots. But before I do that, I'm going to look at the reasons why, as women from the global south, we are focusing on killer robots, or fully autonomous weapons, and disarmament in general. Wolf Zimbabwe is currently focusing on the effects of climate change in rural communities. You realize that militarism is the main contributor of climate change. However, the communities in the global south are being affected more by the effects of climate change because they rely on rain-fed agriculture. And due to perennial droughts that are being caused by climate change, there is food insecurity in these communities. Women are suffering because there is water scarcity. And most rural communities are now using artisanal mining as an alternative source of livelihood. But artisanal mining is also affecting their environment. Artisanal mining is causing the saltation of rivers. They are leaving open gullies, which are contributing to the death of their livestock, and conflicts over the available resources in these communities are common. And these conflicts are ending up being ethnic and politically aligned. Thus, a closer analysis shows that climate change has induced food insecurity. And this has led to various forms of militarism from grassroots to national level. You realize that a lot of resources are being used on militarism instead of climate change mitigation measures. Hence, there is a close link between militarism and climate change at grassroots level and even at national level and at international level. So most African countries are reluctant to call for disarmament or the prohibition of fully autonomous weapons because the manufacturers of these weapons are their donors. Zimbabwe relies on China for loans and trade, and in most cases, Zimbabwe follows China's positions on the international platform. So you realize that the Zimbabwean government cannot risk losing donations and funding, but to what extent are they willing to go? Because you realize that most people in the grassroots are suffering the effects of militarism. And can we really sacrifice the people that are in the grassroots communities for donations and for trade? How far are these donations going in helping the people that live in the grassroots communities? And looking into the global south, like I have highlighted earlier on, that most of the communities are now relying more on artisanal mining. There is over-securitarization of the extractive industry in Zimbabwe and in most African states. There is no environmental agenda because countries are focusing more on getting profits from resources without any attention being paid to the environment. So you realize that there is a very close link between climate change and militarism. And when you are looking at the effects now, most women in the grassroots communities are facing or they are enduring the effects of climate change because climate change is contributing to food insecurity. And they also get income from their grains. So if there is a failure in their agriculture, it means that there is no money or income generation for them. As a result, most young girls are dropping out of school. Cases of early child marriages are very common in these communities. Cases of early teen marriages are very common in these communities. And also cases of death of young girls that die while they are trying to give birth are very common in these communities. And then when you trace the causes of climate change, you realize that militarism is contributing. And then you have to analyze how much resources are being used on these new technologies, to develop these new technologies. What if these resources are used for humanitarian purposes? Instead of militarism, we engage on humanitarian purposes. We help the women or the communities in the global south that are suffering. Why can we not address the root causes of conflict instead of preparing for more conflict. Hence, there is need for more talk to be done on disarmament. So, because while we are talking about disarmament, we are ensuring that there are no more violent conflicts. And to avoid these violent conflicts, why can't we deal with, why can't we have more projects to do, to deal with climate mitigation measures instead of contributing to climate change is due to militarism. So as we of Zimbabwe, we are currently carrying out projects in climate change, in militarism, and we are advocating, we are doing workshops to advocate for the government to focus on sustainable use of the environment and for the government to be accountable to what is being done on the environment. We also joined a coalition of civil society organizations that are calling for the end of violence and discrimination of women in the mining sector. And in December, as civil society organizations, we gathered and we drafted a policy document. The reason why we did that, this was an outcome of an engagement meeting that we conducted with Zimbabwean Parliamentary Committee on Defense, Security and Home Affairs, in which we were given the task to go and prepare a policy document that will be used by parliamentarians to advocate to the government to ensure that the government is taking a proactive role in ensuring that there is a national legal binding document when it comes to fully autonomous weapons, and also that parliamentarians will be able to push the government to ensure that it is playing a pivotal role on the international platform to ensure that there is a ban on fully autonomous weapons, and also that the government would increase awareness campaigns when it comes to fully autonomous weapons, because as it stands, there is very less information that is there about fully autonomous weapons. The world is revolving. The world is not static. Hence, we also need local or national researchers that focus on these new arms technologies, of which at present we do not have those researchers that are focusing on these new arms technologies. So that is the policy document that we drafted, and we are yet to submit it to the Minister of Foreign Affairs and to the Parliament. And also looking at the work that we are doing on, in grassroots communities, like I highlighted earlier on, artisanal mining activities are affecting the environment. So we are also carrying out advocacy and awareness campaigns in grassroots communities. And these grassroots communities are being educated on how they can use the environment sustainably. And they are also being educated on climate smart agriculture and also how they can maximize their yields given the effects of climate change. Like I highlighted earlier on, that we have the issue of perennial droughts that are affecting their yields since they rely much on rain-fed agriculture. So we are conducting a number of activities at grassroots level, and we are also conducting a number of activities at national level. So WWF Zimbabwe is actively involved in disarmament initiatives at national, regional, and also at local level. At regional level, we formed a SADC region youth network on disarmament, where we share ideas of what is working in our countries and what needs to be done. If we are here, if we have any success stories, we share in that disarmament network. So at regional level, we are collaborating with other members from SADC countries to see how best we can address the issue of disarmament, particularly also focusing on fully autonomous weapons. So that is the work that WWF Zimbabwe is currently doing. Thank you.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, am Ende dieser zwei Stunden mit einer Fülle von Informationen, Fakten und Argumenten zum weiteren Nachdenken und zum weiteren Arbeiten rauscht uns alle ein bisschen der Kopf, weil es war so viel, was auf uns ein gedrungen ist, dass wir sicher noch Zeit zur Reflexion brauchen. Deswegen mein erster Dank geht den Referierenden und Referierenden für diese anregenden Beiträge, die, glaube ich, alle zum tieferen Nachdenken anregen. Mein Dank gilt auch Edwig. Edwig, thank you so much for your impressions from a country from Africa, which is suffering on so many things and thinks about our questions, our scientific challenges. Was ich finde, ist erstens, und das ist zum Schluss nochmal gesagt worden, wir müssen wieder viel, viel intensiver über die Zivilklausel nachdenken. Wie kriegen wir die Militarisierung der Wissenschaft und Forschung, der technischen Entwicklung in den Griff? Wie können wir eine zivile Forschung entwickeln? Wir müssen wieder viel, viel intensiver über die ganze Dual-Use-Problematik nachdenken und auch bei der zivilen Forschung nicht über jedes Stöckchen springen, sondern wirklich fragen, was ist verantwortbar, was ist notwendig und wo gibt es vielleicht auch viel andere und viel bessere Lösungen, die viel praxisnäher von den Menschen, die über die Erfahrung verfügen, entwickelt werden. Das ist kein Argument gegen Wissenschaft, sondern das ist das Argument für den gesellschaftlichen Diskurs mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Lösung der globalen Herausforderungen. Dieses sagend möchte ich nochmal betonen, dass in dem 100-Milliarden-Programm der Bundesregierung, diesen sogenannten Sonderfonds, und in den 2% eine weitere Militarisierung von Wissenschaft und Forschung fortgeschrieben wird. Auch da werden viele Gelder in Universitäten und Forschungsinstitutionen fließen. Und unser Protest gegen diese wahnwitzige Aufrüstung muss auch umfassen die Zivilisierung von Wissenschaft und Forschung und die Abwendung ihrer weiteren Militarisierung. Von daher ist es auch dringend notwendig, diesen Protest in die wissenschaftlichen Institutionen, in die wissenschaftlichen Bereiche zu tragen und deutlich zu machen, dass wir die Alternative, die Zivilisierung, zivile Forschung und Entwicklung für Lösung der globalen Herausforderung und einer Demokratisierung des gesamten Wissenschaftssystems wollen. Dieses sagend kann ich nur sagen, eine große Herausforderung, die vor uns steht. Und wir als der Arbeitskreis Drohnen, der dieses Webinar mit vorbereitet hat, wird sich weiter als Ziel setzen, weiter zur Aufklärung beizutragen, zu Informationen über diesen gigantischen Komplex, der heute wieder in 2 Stunden auf uns eingeströmt ist. Wir werden versuchen, ihn kleinteilig zu zerlegen, Argumentationen und Fakten vertiefend in unsere Diskussion, auch in die Diskussion der Friedensbewegung zu bringen. Wir werden sicher das Angebot mit weiteren Hearings hoffentlich mit euer aller Unterstützung fortsetzen. Ich glaube, der Aufklärungs- und Informationsbedarf ist nach wie vor groß. Das heißt aber auch, dass wir unseren Protest fortsetzen werden. Und der Protest richtet sich erstmal sicher auch neben dem Aufrüstungsprogramm gegen die Drohnen, gegen die Gleaston und die Eurodrohne. Von daher wird eine unserer weiteren Aufgaben sein, die Proteste weiterzuentwickeln, die Diskussion zu vertiefen, die Fakten herunterzubrechen, kleinteiliger, nachvollziehbar für viele von uns zu machen und damit wirklich eine gesellschaftliche Bewegung wieder zu entwickeln, die sich gegen Krieg, Kriegsforschung, Kriegsentwicklung und für eine Forschung-Wissenschaft orientiert, die sich an den globalen Herausforderungen stellt. Dieses sagend bedanke ich mich bei den beiden Moderatoren, bei der Einführung, bei FIF für die großartige Vorbereitung dieses Webinars, bei euch allen, die ihr mitgemacht habt und mitgewirkt habt heute, die auch die Geduld und die Ausdauer dieser 2 Stunden hattet und natürlich zum Schluss nochmal ganz, ganz herzlich bei den Referierenden. Und ich hoffe, dass es für uns alle nicht das letzte Webinar ist, sondern dass wir uns bald mal wiedersehen bei den Webinars. Und letzter Gedanke, hoffentlich alle sehen am Samstag bei den verschiedenen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.